Hallo und herzlich willkommen zurück beim Wellenlänge Surf Podcast. In der heutigen Folge erfährst du eine Menge darüber, warum es bei uns zuletzt so turbulent zuging. Wir quasi ja schon eine inoffizielle, unangekündigte Sommerpause eingelegt haben, die, wie ich jetzt schon mal ankündigen möchte, sich auch nochmal jetzt nach dieser Folge fortsetzt. Also die kommenden zwei Montage wird es keine neue Episode geben. Ich bin im Familienurlaub in Schweden. Und was bei Fabi alles im Gange ist und warum es zuletzt so kritisch war, Termine zu finden, erfährst du heute. Grundsätzlich geht's in der heutigen Folge allerdings natürlich ums Surfen und das Ganze auf Korsika. Der Trip von Fabi und seiner Freundin, kleiner Weg mit dem Zaunfall, im Moment noch eine Familie bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei Hunden. Demografische Änderungen zeichnen sich aber ab. Stand von vornherein nicht unbedingt im Zeichen des Surfs. Denn genau wie bei mir damals war jetzt nicht gerade Dauerswell angesagt. Fabi fand aber trotzdem einige interessante Strände und Sessions. Darüber hinaus haben die beiden eine ganze Menge erlebt, wovon Fabi heute berichtet, gerade so auch in Bezug auf Camping-Attitude auf Korsika, Landlock-Beschäftigungen, ja, und so ein bisschen, nennen wir es mal technisches Know-how rund ums Auto. So, kryptisches Intro hier heute. Ich wünsche viel Spaß und wie gesagt, wir hören uns dann in zwei Wochen. Voraussichtlich sprechen wir dann über unser Landlock-Camp, das mittlerweile zu Ende gegangen ist. Genießt den Sommer! Bevor es losgeht, noch ein persönliches Anliegen, das ich jetzt im Nachhinein noch schnell hier mit reinbringe. Wir möchten einmal allerbeste Grüße in, ja, vor allen Dingen in den Süden Europas schicken. Nach Frankreich, nach Spanien, nach Griechenland, wo die Weltwaldbrände gerade toben wie irre und wirklich sich Horrorszenen abbilden. Ich weiß, dass aus unserer eigenen Podcast-Community der ein oder andere gerade in Frankreich ist und auch tatsächlich als Urlauber von diesen Umständen betroffen ist. Viel schlimmer natürlich, wenn man als Anwohner und Resident Local da unmittelbar in seiner Existenz bedroht ist, beziehungsweise gar nicht auszudenken, was das Ganze auch für die lokale Infrastruktur, aber halt auch Natur, Lebensraum, Biodiversität tut. Von uns also einmal Solidarität ausgedrückt, vor allen Dingen aber auch der Aufruf. Hast du vielleicht tatsächlich direkt irgendwas mitbekommen? Warst du unten vor Ort? Hast du eine Geschichte zu teilen, die alarmiert, die wachrüttelt? Denn ich finde, wir müssen einfach viel mehr über dieses Thema Klimawandel und die Auswirkungen sprechen. Diese Waldbrände kommen nicht von ungefähr, dass die so verhäuft im Moment auftauchen, sondern sind einfach eine Folge davon. Auch auf Korsika hat's gebrannt und ja auch in Deutschland. Also alles Gute auf jeden Fall auch nach, ja, Mecklenburg-Vorpommern vor allen Dingen. Und ich weiß nicht, wo es, bis du diese Episode hörst, vielleicht noch überall gebrannt hat. Und wir möchten hier auf jeden Fall unseren Teil dazu beitragen, noch mehr wach zu rütteln. Von daher, wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass wir da eine fundierte Episode zu aufnehmen. Ich hatte ja schon mit dem Michael Walter vom Salzwasser-Podcast darüber gesprochen, dass wir das Thema Klimawandel eh nochmal konkreter angehen wollen. Da kamen wir in der letzten Folge, die wir mit dem Salzwasser-Podcast zusammen aufgenommen haben, überhaupt nicht zu. Wenn du da deinen Beitrag leisten möchtest, als Augenzeugin eventuell sogar, dann melde dich gerne. So, nun aber los. Viel Spaß beim Zuhören bei dann doch etwas trivialeren Problemen. So, ja, moin Fabi. Also weiter geht's hier irgendwie mit unserem Podcast. Wir müssen uns irgendwie durch den Sommer werkeln. Hier habe ich den Eindruck. Heute das Gespräch nehmen wir jetzt mal schnell zwischendurch auf über deinen Korsika-Trip und mal gucken, das Gespräch über das Landlock-Camp werde ich wohl vermutlich mit Sebastian erstmal machen. Aber irgendwie ist im Moment läuft einiges chaotisch bei uns, ne?
Ja, servus Benny erstmal. Vor allem bei mir begann alles am Ende des Korsika-Trip, wo wir wahrscheinlich gleich drauf kommen werden. Und seitdem passiert bei mir irgendwie ein blödes Schicksal oder wie soll ich sagen, Unglück nach dem anderen, was mir Zeit frisst. Nennen wir es mal so.
Ja, bei mir ist es ja ein Stück weit ähnlich, aber nicht so mit nicht so viel nervigen Sachen verbunden, sondern eher einfach unheimlich viel Arbeit gerade. Aber naja, damit wollen wir euch da draußen jetzt gar nicht groß langweilen, sondern ich würde sagen, wir kommen einfach heute mal straight zum Punkt. Wie war denn dein Korsika-Gesamterlebnis? Ich habe ja eine super gute Zeit auf Korsika gehabt im letzten Sommer, wenn ich auch nicht gerade mit, wenn es auch nur mit irgendwie 7 Sekunden auf dem Brett, Surfbrett verbunden war irgendwie. Trotzdem war es super schön. Wie war dein Gesamterlebnis?
Vielleicht vorab, dass jetzt nicht direkt jeder abschaltet, es gab Surf. Wir hatten ein Swell, aber der kam erst zu Ende des Trips. Dementsprechend würde ich vielleicht meinen Trip leicht chronologisch abarbeiten und würde erstmal mit dem anfangen, wo ich die meiste Zeit verbracht habe.
Ja,
und das war tatsächlich mit sehr viel Autofahren und sehr viel Hitze. Wir waren ja während dieser Hitzewelle dort, wo hier irgendwie um die 40 Grad waren. Wir hatten Gott sei Dank nur 32, 33 Grad, aber dafür halt Tag und Nacht. Also das war so das Ding. Und das war so ein bisschen unser Struggle die ganze Zeit, da meine Freundin, habe ich glaube ich hier im Podcast noch gar nicht gedroppt, sie ja gerade schwanger ist, ist so ein bisschen das Ding, Hitze ist sie halt noch leicht unverträglicher, beziehungsweise drängt sie halt noch mehr irgendwie an, habe ich das Gefühl. Und wir hatten halt untertags oft wirklich Hustle von der Hitze zu fliehen, weil Korsika halt aus viel Steppe besteht, wenig Bäumen, zumindest in Küstennähe. Im Inland ist ja richtig Wald und Berge und also richtig Alpen, finde ich, vom Feeling her. Und da konnte man natürlich, aber wir wollten halt am Meer sein, einfach um die Abkühlung vom Meer mitzunehmen. Und wir waren deswegen echt viel mit Autofahren beschäftigt und man fährt auch viel Auto. Also teilweise, wenn man halt so an so abgelegene Strände will, wie wir wollten, was halt mit den Hunden dann auch deutlich entspannter ist, wenn man die halt rennen lassen kann, ohne dass es jemanden nervt, fährt man halt teilweise irgendwie eine Stunde eine Schotterpiste entlang. Aber das war ganz geil, weil mein Bus hat ja Klima. Also ich hatte, das war mir wichtig. Ich hatte den, das war die ersten VW-Busse mit Klima, die T4. Und das war eigentlich ganz geil. Wir haben immer geguckt, dass wir in der Mittagshitze irgendwie moven und dann den Bus mal ordentlich mit Aircondition runterkühlen.
Ja, die Hitzewelle war hier auch mega krass und ja, ist lustig, liebe Hörer, liebe Hörerin, dass der Fabi hier, ich wusste es ja schon ein bisschen länger, aber so ein Ereignis wie seine Freundin schwanger droppt da jetzt mal in so einem Nebensatz, da habe ich mich schon, war schon sehr gespannt, wann er das in welcher Art und Weise irgendwie mal anspricht. Leider haben wir heute auch gar nicht so viel Zeit, um da näher drauf einzugehen, Fabi, weil ich bald weg muss. Deshalb kommen wir da bestimmt demnächst irgendwann mal ein bisschen näher drauf. Das hast du schon mal angeteasert für irgendwie eine Family-Surf-Folge. Eigentlich jetzt spätestens, müsstest du eigentlich noch in die Landlock-Camp-Folge mit reinkommen, weil das jetzt natürlich eigentlich gut passt. Aber sehen wir mal, ob wir das hinkriegen. Von daher
wird in der Zukunft ja dann eh irgendwie öfter Thema werden. Wir werden ja so einen Elternzeit-Trip und so Zeugs planen. Und wir werden eine größere Karre ausbauen. Vielleicht kann man sowas hier, so Family-Surf-Mobil, vielleicht können wir da mal so eine Reloaded-Folge machen. Genau.
Erstmal herzlichen Glückwunsch euch. Danke. Und hier wahrscheinlich im Namen vieler hier. Schöne Nachricht. die Hitzewelle war hier auf jeden Fall ja auch mega krass. Es gab einen Temperaturunterschied in der Nacht, aber der war auch wirklich sehr gering und super anstrengend. Von daher habe ich auch, ich musste öfter mal an euch denken, oh je, jetzt auf Korsika, das muss ja jetzt richtig brutal sein.
Zu viert aber, im Bus, das war ohne Scheiß. Ich habe noch nie so ungern, ich bin echt ein leidenschaftlicher Wildcamper, ich hasse ja eigentlich Campingplätze, ich mag es lieber allein irgendwo zu stehen, was auf Korsika schwierig ist, habe ich festgestellt, aber möglich, also wir hatten eigentlich sehr schöne Plätze auch zum Stehen, wo man jetzt auch niemanden auf den Sack geht, ich wollte auch niemanden stressen, die Locals sind sehr Anti-Camper, dementsprechend habe ich auch jetzt nicht geguckt, dass ich so den super special Platz am Meer habe, sondern ich habe halt geguckt, dass ich so stehe, dass ich niemanden nerv, dass ich die Natur vielleicht, also dass ich es nicht irgendwo durch die Natur pflüg, was dort ja sogar überall erlaubt ist.
Aber Wildcampen ist da auch erlaubt, ja, weiß ich gar nicht.
Nicht wirklich. Aber laut französischem Recht darf man ja im Auto schon nächtigen. Dementsprechend kann man es nicht so 100% verbieten. Aber wir haben dann oft einfach an so Flüssen, wir waren eh oft in so Flussgumpen baden, was es dort halt ziemlich geil gibt.
Das waren wir auch öfter, das ist richtig cool da, ja.
Mhm. Ja, genau. Und da kann man dann oft stehen, hat man ein totales Schnakenproblem halt nachts. Und das Krasse war einfach, dass es nachts nicht runterkühlt ist. Und beim Wildcampen halt einfach geil ist, finde ich. Scheiße ist, wenn man halt nicht alles offen stehen lassen kann. Man fühlt sich teilweise auch nicht so sicher auf Korsika, habe ich das Gefühl, weil die Locals, die werfen teilweise Steine nach Campern, hupen die eh die ganze Zeit an. Ja, tatsächlich, mit vielen Leuten noch unterhalten. Also hupen eh immer, wenn die ein Wohnmobil irgendwo nur parken sehen, hupen die. Viele abgebrannte Autos, ja, habe ich mich dann ein bisschen erkundigt. Das ist wohl so ein Ding, dass man einen Camper anzündet, sei wohl so ein Volkssport.
Ui, okay, das war mir gar nicht so bewusst. Ja. Also stimmt, Autos habe ich auch gesehen.
Ich muss zugeben, naturmäßig eins der schönsten Destinationen, was ich seit langem besucht habe, auch weil einfach super viel unberührte Natur zu finden ist. Willkommenheitsmäßig das Schlechteste, wo ich je war. Ich habe mich nie so unwillkommen gefühlt. Ich hab mich nur auf dem Campingplatz mit anderen Campern eigentlich willkommen gefühlt, hatte ich das Gefühl.
Krass, okay.
Also mit den Hunden bin ich dumm angequatscht worden an Stränden, wo Hunde erlaubt sind. Sobald die checkt haben, dass wir Deutsche sind. Ich war insgesamt an so abgelegeneren Stränden teilweise, wenn da dann so Locals waren, paar komische Blicke abbekommen so. Vor allem oft sind diese abgelegenen Strände FKK-Strände. Ich bin einfach kein FKK-Mensch. vielleicht fanden die das deswegen scheiße. Aber ey, wenn da so ein Riesenstrand, wir hatten zwischen uns waren 150 Meter oder so. Ich muss sagen, ich habe mich echt oft nicht so willkommen gefühlt.
Das kann ich jetzt gar nicht so aus meiner Erinnerung bestätigen. Gut, wir waren vielleicht auch nicht als Camper da. Vielleicht ist das tatsächlich irgendwie, dass die das so richtig in den falschen Hals bekommen haben da irgendwann. Keine Ahnung. Also sonst, wüsste ich gar nicht. War eigentlich ganz normal so irgendwie für mich vom Empfinden. Aber na gut.
Was auch ziemlich krass ist, also ich nutze ja auch, wie wahrscheinlich jeder, der hier zuhört und irgendwie mit dem Van unterwegs ist, Park4Night, diese App, da kann man, das ist halt auch praktisch für Parkplätze, weil halt direkt dabei steht Höhenbegrenzung oder so und dann weißt du halt so, okay, scheiße, da fahre ich vielleicht nicht hin. Ja. Das ist halt echt cool, da sind wirklich alles drin, von Picknickplätzen zu Campingplätzen, also um da mal so eine Schleichwerbung zu machen, ich finde es eine super App. Hab auch schon ein paar Plätze hinzugefügt und so und auf jeden Fall. Da stand dann oft in den Comments irgendwie so, ja, wurden nachts abgeworfen mit Steinen, Locals schrecken nicht zurück, Feuer unter den Autos zu legen, oder halt auch das mit dem Hupen, das stand auf jedem Parkplatz, hatten wir auch ein paar Mal, also Steine hatte ich jetzt nicht, hab's nur gehört und gelesen. Abbrannte Autos habe ich viele gesehen, gerade in der Calvi-Ecke oben, da ist es wohl so ein Volkssport. Da waren super viele abbrannte Autos auf Parkplätzen und auch so Brandstellen hat man auch offensichtlich gesehen, fand ich schade.
Scheiße. Krass, ja. Die Korsen sind ein sehr stolzes Volk, ne? Über die kann man viel lesen. Ich habe auch eine interessante Doku vor ein paar Wochen über Korsika gelesen, irgendwas auf YouTube, wo über die vielen verschiedenen Eroberungsphasen und wer da alles irgendwo mal versucht hat, was zu machen und wer da alles gescheitert ist irgendwie und wie, woran das lag, halt auch an der Geografie, aber halt auch an dem starken Willen der Korsen und also wirklich echt also spannend auf jeden Fall, was die Insel für eine Geschichte hat.
Und ja, gibt's ja auch viel zu entdecken zu dem ganzen Thema mit diesen ganzen Türmen, diese Abwehrtürme, was ja so ein System auch ist, dass man die so, die sind ja teilweise recht weit auseinander, aber so, dass sich von Turm zu Turm sie sich sehen können. Die hatten da ja so ein eigenes Abwehrsystem, das sie sich ja auch ausgeklügelt und auch, man kann auch super viele so Burgen und Festungen im und am Wasser entdecken. Wir haben tatsächlich einmal so eine Touri-Bootfahrt gemacht. Das war ziemlich geil mit so einem Glasboden, wo man dann auch die Riffe und die Fische sehen konnte. Sogar, also das war eine, die konnte ich fast schon vertreten, weil das war ein Hybridboot. Heißt, wir sind eigentlich 90% der Fahrt sind wir tatsächlich im elektrischen Betrieb gefahren. Fand ich ganz geil, weil wir somit zumindest schon mal nicht diesen Öl- und Treibstoff-Impact hatten und auch nicht so diesen Lärm-Impact. Das war tatsächlich sehr leise. Fand ich eins der fortschrittlichsten Touri-Fahrten, die ich bis jetzt so gemacht habe, dachte ich mir, ja, okay, das ist fast schon vertretbar. Das Einzige, was ich scheiße fand, der hat an einem Riff die Fische angefüttert, dass man die schön unter dem Glasding sieht. Das fand ich kacke, habe ich ihm auch gesagt, warum er das dann macht, weil die gehen, also da werden jetzt super viele in den Propeller reinrumpeln. Ja. Ich habe auch gesagt, hey, man sah doch schon genug Fische, musst du die jetzt anfüttern? Da kam das nicht so wirklich eine Antwort. Ja, fand ich ein bisschen.
Ja.
Aber war ziemlich, einmal habe ich auch was gemacht, das kann ich auch so halb immer nur vertreten, aber ich fand es ziemlich geil. Ich habe mir ein Boot gemietet und wir sind so rausgefahren, weil ich eigentlich gehofft habe, Delfine zu sehen. Und da haben wir nämlich auch so Festungen und Türme viele erkundet, die so in die Felsen reinmauern und teilweise in die ganzen Berge unterkellert.
Ja. So,
was ja alles auf diese Zeit zurückgeht, was du gerade erzählt hast.
Ja, wirklich viel Zeit. Wir waren auch in Bonifacio unten an der südlichen Ort. Da ist diese krasse Treppe da runter. Das ist wirklich schon, ja, das ist super spannend. Ich habe mir immer noch vorgenommen, ich habe ja die Asterix und Obelix Sammelbände von früher immer noch stehen. Asterix auf Korsika muss ich unbedingt nochmal lesen mit den Kindern zusammen.
Stimmt.
Überhaupt stimmt. Die Asterix-Bilder, Asterix-Comics mal, muss ich mal mit den Kindern mal durchgehen bei Zeiten.
Stimmt. Asterix auf Korsika gab's ja auch, ja, habe ich ganz vergessen. Nee, aber ich muss sagen, overall, super schöne Insel, gibt super viel zu entdecken. Es ist super teuer, muss ich sagen. Also ja, sowohl Camping, ja. Campingplätze, krass teuer. Ich hatte einen günstigen, der war so, ich glaube, die Nacht im 22-23-Euro-Bereich. Ohne Elektrizität halt, weil ich nehme nie Strom. Mir reicht mein Strom, den mein Bus hat. Da waren aber dann halt ja die Duschen. Also ich habe da keinen Anspruch, aber die waren schon scheiße. Die hatten nur eine Temperatur und die war warm, ultra heiß. Ja. Bei der Hitze heiß zu duschen war so. Das war so, muss ich zugeben. Aber ja, weißt du, man geht ja nur eine begrenzte Zeit hin, dann gönnt man sich das halt so. Campingplätze sind halt alle echt so im 30-40-Euro-Bereich die Nacht, was ich schon krass finde.
Ja, naja. Naja, gut, das ist die andere Sache, ne? Aber das ist überall mittlerweile am Anziehen, die Preise. Da muss man gucken, was man überhaupt noch hinkriegt, so, wenn man nicht gerade viel Kohle wegblasen will. Wie war's denn sonst? Also erstmal 12 freie Zeit auch zu Anfang, ne?
Hat lange genau, gedauert, die ersten, bis was kam? Tatsächlich die ersten eineinhalb Wochen, eineinviertel Wochen, ja, genau, war komplett, wir waren halt viel am Baden, ich war viel am Blödsinn machen, hab irgendwie mir Finger-Surfboards gebaut, hab mir die Miniatur-Flusswellen baut, mit denen ich Finger gesurft bin. Und hab halt allen möglichen Scheiß gemacht. Irgendwie hab mit meiner GoPro versucht, irgendwelche kleinen Grundeln zu filmen. Und hab also allen möglichen Blödsinn halt gemacht. So Großwanderungen gingen leider nicht. Das war
bei
für
der
Mia
Hitze
einfach.
Geht das da auch dann nicht, nee. Also.
Es gab viele Wanderer, aber ich wollte es Mia nicht antun. Und auch den Hunden. Wir hatten oft das Problem, dass der Sand zu warm war. Dann konnten die schon gar nicht an den Strand. Dann musste ich die bis zur Wasserkante tragen und so. Und der eine Hund mag nicht so gern tragen werden und der mag auch Wasser nicht so gern. Es gab so einige Komplikationen für alles Mögliche. Aber wir hatten trotzdem echt eine coole swellfreie Zeit. Wir waren mega, also wir sind in einer Woche einmal die komplette Insel umrundet.
Ah, oh, okay, ja.
Also wir sind ja beides eher so Hustler im Urlaub. Haben dann wirklich so immer morgens Sightseeing, nachmittags einen Strand, nächsten Tag morgens die nächste Stadt angefahren, nachmittags einen Strand. Und so haben wir uns eigentlich dann durchgehangelt und haben ultra schöne Strände gefunden. Wir haben halt immer geguckt, dass wir Strände mit Höhlen finden. Das war auf einmal so unser Ding. Weil die Hunde dann in die kalte Höhle rein konnten, hatten dann teilweise irgendwann raus, dass man, wie man so, oder hatten coole Strände, wo dann so Höhlen wirklich nahezu an der Wasserkante waren. Das war ziemlich geil, weil dann halt einfach die Hunde im Schatten ins Wasser laufen konnten. Und wir konnten die Hunde halt auch frei von der Leine lassen, weil die dann wie in so einem Space waren. Das war für uns auch ziemlich geil, weil ich und Mia eigentlich nie gemeinsam baden gehen können, wegen den Hunden.
Ja.
Oder auch wollen. Ich habe immer einfach ein schlechtes Gewissen, wenn wir da rausschwimmen und die kollabieren da halb in der Hitze. So.
Ja, klar.
Das geht auch einfach nicht. Also nicht nur schlechtes Gewissen, sondern das geht nicht, bevor sich da jetzt irgendjemand aufregt. Ja.
Ja. Na, stimmt, ja. Ja, Fingersurfboarden auf kleinen Miniwellen. Das klingt auf jeden Fall auch lustig und sehr nerdig. Eine typische Fabi-Idee, würde ich mal sagen. Ganz so klein und nerdig ist die Welle, über die ich hier im Werbeblock kurz was erzählen möchte, nicht. Dennoch ist die Black Forest Wave vermutlich die von den erbauten Flusswellen in Deutschland die kleinste. Das Projekt wurde vor Jahren tatsächlich in kompletter Eigenarbeit des Vereins mit sehr geringen finanziellen Mitteln angegangen. Gibt es eine schöne Doku drüber, die ich gerne hier in den Shownotes nochmal verlinke. Und seit Fertigstellung wird da auf jeden Fall fleißig und fröhlich gesurft. Aber wie das so ist, die Ambitionen steigen da auch langsam und entsprechend wird da beabsichtigt, ein bisschen was zu ändern. Tatsächlich ist man an Greenwave herangetreten und möchte die Welle dort ausbauen. So einige der Köpfe, die da im Hintergrund werken, kennt man ja hier schon aus dem Podcast. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Surfclub Leonberg, an Lutz und Male, an Jonas Buchholz, der schon in einigen Folgen zu Gast war. Und von denen wurde ich auf jeden Fall weiter vermittelt an den guten Adrian. Der hat mir ein paar Infos geschickt, was denn geplant ist. Auf jeden Fall soll das Fundament erneuert werden. Obendrauf soll eine verbesserte Wellenkonstruktion gesetzt werden, die die Welle dann in erster Linie druckvoller, konstanter und aber auch besser wartbar machen soll. Selbstredend kostet das Ganze ein bisschen was, gerade wenn man eine professionelle Firma hinzuzieht. Und es gibt einen Spendenaufruf dafür. Jeder, der sich also für Flusswellen interessiert und eventuell auch die Black Forest Wave mal in Betracht zieht zu surfen oder aus der Gegend kommt, schaut doch gerne mal in den Shownotes in den Link. Es gibt da ein paar nähere Informationen und jede kleine Spende ist genau wie letzte Woche beim Team Longboard willkommen, besonders geeignet natürlich Sponsoren, vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen. Ich war ja selber noch nicht dort und kenne die Jungs alle nur aus Remote-Gesprächen, aber wenn ich eins sagen kann, dann ist es dass der pure Enthusiasmus da in diesem Projekt im Gange ist und deshalb finde ich es auf jeden Fall als sehr unterstützenswert, weshalb ich es hier gerne einmal ansprechen möchte. Ansonsten vielleicht nochmal ein guter Tipp an alle hier im Sommer, denkt an euren Sonnenschutz, Leute. Gerade wenn ihr zum Surfen unterwegs seid, auf dem Wasser seid, in der brütenden Hitze in Frankreich eventuell oder so. Sonnenbrand braucht keiner, Hautkrebs noch viel weniger. Schaut doch mal in den Shownotes, da findet ihr den Link zu It's on Zink. Das ist unsere Empfehlung für den besten mineralischen Sonnenschutz made in Austria. Ein dermatologisch perfektes Produkt, das sogar die Wundheilung fördert und nach bestem Gewissen so nachhaltig produziert wird wie möglich. Wer sich da noch unschlüssig ist, hört gerne mal in die Episode mit dem Mitch rein, wo er darüber erzählt, ist auch in den Shownotes verlinkt. Oder geh auch einfach nochmal zurück in die letzte Woche und hör da in den Werbeblock rein. Da hat nämlich der liebe Alex Heke, amtierender deutscher Meister im Longboarding, auch ein paar Worte über AIDS on Zink gelassen. Wir können es nur wärmstens empfehlen. Ihr unterstützt einen super coolen Typen und seine Frau mit einem kleinen coolen Startup und seid auf jeden Fall bestens ausgerüstet für die Sommersessions. Zudem unterstützt ihr auch noch uns hier im Podcast und euren Geldbeutel, denn wenn ihr den Rabattcode SurfPodcast anwendet, spart ihr 10% und wir erhalten 10% Provision. So, dann natürlich noch hinterhergeschoben der obligatorische Dank an Markus von Freaks of Fashion. Das Bildchen ist eins, das ich schon Ewigkeiten in meinem Archiv rumliegen habe und dachte, irgendwann muss ich es mal nutzen. Und ich sehe in diesem Bild so ein bisschen den Hassel, im Sommer durch die Gegend zu fahren und eine Welle zu suchen. Und wohl dem, der eine bessere Hälfte zur Seite hat, die auch durchaus die Extratour mitfährt, um denn an Wellen zu kommen. Danke Markus für die Unterstützung hier im Podcast. Schaut mal bei freaksoffashion.com oder seinem Instagram-Account vorbei. Das lohnt sich immer. Und weiter geht's.
Werbung Ende.
Ja, naja, ne, schon lustig, so swellfreie Zeit ist mit Kindern relativ einfach dann irgendwann zu überbrücken, kann ich dir schon mal sagen. Da sind die Wellen sowieso meistens eher im Weg für die Kinderbetreuung oder den Spaß der Kinder. aber bis zu einem gewissen Punkt, mittlerweile hat sich das bei mir ja schon geändert, glücklicherweise. Aber ja, sonst ist natürlich auch schon, naja, kennen wir alle irgendwie, ne, wie bitter das irgendwie ist, wenn man doch irgendwie auch Surfurlaub zumindest im Hinterkopf hat dabei und es dann einfach nur flach ist. Aus Frankreich kennst du wahrscheinlich, also ich schätze, fast jeder hatte schon mal irgendwie eine flache Woche in Frankreich.
Im Sommer auf jeden Fall.
Ja, im Sommer, ja, genau, ja. Und ja, der Sommer steht dann leider mit Kindern auch bevor als Haupturlaubszeit leider, ne? Das ist ja ein bisschen die Krux mit der Schulpflicht, aber naja, gut. Ist halt so. Aber es gab trotzdem Wellen. Von daher erzähl doch mal ein bisschen von deinen Session. Was hattest du denn für Bretter mit überhaupt? Hast du denn die ganze Karre voll gehabt, oder?
Genau, also eigentlich ziemlich witzig. Ich hatte ein paar Tage vor dem Trip noch irgendwie so eine Eingebung und habe schon ewig eine Datei auf meinem Computer liegen, die ich dem lieben Josh ja schon geschickt hatte. Also das
stimmt, ja.
Quasi ein Shape, dass der Josh an Pipehose baut, was ich mir noch gebaut habe, ist quasi mehr oder weniger meine Idee, die ich vor Jahren mal mir gefasst habe. Mhm. Hab mir dann noch ein Pipeho gebaut, weil ich eben auch schon lange, also Pipeho zur Erklärung ist so, war das Board des hawaiianischen Pöbels, sag ich mal. In der Hierarchie das unterste Board ist im Endeffekt der Urtyp des Bodyboards. Parallel ja in England dann auch als Bellyboard damals schon. Wobei wahrscheinlich das hawaiianische Pipeho weiter zurückgeht, aber Pipeho und Bellyboard unterscheiden sich auch. Genau, ist im Endeffekt ein Holzbrett in Form von einem Bodyboard mit ein bisschen Channels drin für Halt. Ich hatte zufällig eine Holzplatte gefunden, die hat so einen leicht gebogenen, war geworfen, schlechte Lagerung, was aber direkt ein geiler Rocker war, dachte ich mir super. das ist top.
Ich hatte, und? Kurz unterbrechen, ich hatte Josh Pipeho letztens auch in der Hand. Er hat es auch beim Camp mitgehabt. Er hat auch einfach alles in seine Karre reingeworfen, was er mitnehmen konnte. Man, ja, der Messi kommt so ungefähr. War auch super lustig,
geil,
dass er das Kram ausgeräumt hat. Und das Ding hat sich auch sehr schön angefühlt. Er hat auch, war sehr fein, hat er sehr fein gemacht aus deinem Shape.
Ja, voll. Nee, habe ich mir, also tatsächlich fand ich es auch ziemlich geil, dass er das Template, das ich ihm geschickt habe, wirklich auch verwendet. Dementsprechend, also ich habe es nur ein bisschen umgemodelt, ich habe ein Fishtail reingemacht. Genau, auf jeden Fall das Pipeho war dabei. Und das kam tatsächlich auch als erstes in Einsatz. Das war ziemlich spannend, das Surf, weil da war ein Sturm auf der spanischen Küste gegenüber und man konnte es kaum glauben, weil bei uns war es komplett windstill und ich habe auf den Bojen, ich habe so eine Segler-App, wo man so die Wellenbojen und man hat behauptet, man hat immer gesehen, wie die Ausschläge näher kamen und keiner hat es mir glaubt, mir auch nicht und auch am Campingplatz, die Nachbarn haben es mir auch nicht geglaubt und ich habe gesagt, ich gehe morgen früh an den Strand und dort sind Wellen und das war voll magisch, weil quasi man wirklich das Swell, der ist da drüben an Spanien entstanden und der komplette Raum zwischen dann aber dem Sturm da drüben und der Insel war eigentlich windstill. Somit ist er einfach ganz chillig rübergewandert und kam dann an. Geil. Und ich habe das halt ewig beobachtet. Das hat so ungefähr 2 Tage gedauert, bis der ankam. Oder so eineinhalb, ja. Und der kam dann wirklich an einem Morgen an und war so ein, ja, an irgendeinem Strand hätte man auf jeden Fall longboarden können. An dem Strand, wo ich war, war es so ein bisschen slabby, aber ich habe an der Flanke vom Strand, da hat sich ein bisschen mehr Sand gesammelt und da lief dann so eine linke. Das war ganz cool, da habe ich mich dann mit dem Pipeho morgens einfach in den Shorebreak, der gar nicht so kurz war, ich hatte ein paar Rides, waren so auf GoPro so 10, 15 Sekunden.
Also für Wellen weiter draußen war es zu klein.
So ein Stein, ja. Genau, also ich war wirklich an der brechenden Stelle, also die ist vorher nicht gebrochen. Mhm. Dann irgendwo zwischen der Session wurde es auch ein bisschen größer, dann musste ich die Wellen sogar anpaddeln oder halt, man tut ja mit den Beinen den Kraulbeinschlag im Endeffekt machen. Anfangs war es ein bisschen kleiner noch bei der Session, weil der Swell war quasi rising. Da konnte ich mich mit den Füßen am Grund abstoßen, aber ich muss sagen, Pipeho, geiles Ding, ist ein Must-Have. Ich werde nimmer ohne losziehen. So witzig, einfach auch, wenn man das Ding einfach, da ist kein Wachs drauf, das kann man einfach an den Strand mitnehmen, kann das ein Holz ist halt super unkompliziert, das kann er delaminieren, da kann nichts passieren, das kann man in die absolut pralle Hitze werfen, das Ding. Und einfach cool, das kann man sich kurz schnappen, 2, 3 Wellen abreiten und weiter geht's so. Und auch ganz cool, habe ich rausgefunden, zum Gucken, wie der Swell so ist. Also das, so habe ich die nächsten Tage dann gemacht. Ja, also um dann chronologisch weiter. Ich habe mir, also weil du die Boardfrage kam, ich habe mir noch so ein Shortboard baut, so ein asymmetrisches 5-11. Das hatte ich dabei, das war ich mein Main-Ziel, das zu testen. Und ansonsten hatte ich noch meine klassischen Standardbretter dabei, so ein 7er Single-Fin und das 10er Single-Fin. Genau, aber leider war dann echt ein bisschen schade. Das fand ich echt schade. Also quasi der Sturm ging weiter da drüben und der wurde viel krasser. Und ich hab mir das sah so weird aus auf allen Forecasts. Da stand wirklich so dran, so 0,5 Meter, 2,3 Meter und 1000 Joule. Und ich dachte mir so, ja, irgendwie der Swell muss ja irgendwie so ein bisschen sich aufbauen. Und dann gehe ich an den Strand vor, ich habe schon zu Mia gemeint, so ja, so wahrscheinlich 5-6 rum wird der Swell kommen, kam dann leider erst um 7, aber naja, wir haben uns dann an den Strand vor und ich habe halt mein Shortboard und das Pipe-Pump mit. Dann war der Swell wirklich so Knöchel, Knie hoch und ich komme mit dem Pipe-Pump ein bisschen rutschen und das war voll krass, wie wenn du einen Schalter anmachst, so BÄM! Und es war Kopf hoch.
Krass, ja.
Da waren voll viele Kinder noch beim Baden. Ich habe dann habe ich gesagt, ob es nicht vielleicht lieber rausgehen sollte, weil das fand er so, oh, voll witzig, Wellen. Ich dachte so, okay, ich hatte gerade einen Holddown mit dem Pipe. und es war halt eher so ein Shorebreak und der zersackt einen ja immer so zurück.
Ja, ja, Shorebreak ist wirklich das, ja, für Badegäste gerade, ne? Also.
Ja, das war echt krass. Ich habe mir dann 2-3 Wellen, wo es dann, es war dann wirklich direkt Kopf hoch und habe dann mit dem Pipo, also halt, das hat schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert, das war so das Zwischenglied, wo man in den 20 Minuten hat man gemerkt, wie es halt so duck, 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 immer mal größere Sets. Aber bis ich geschnallt habe, jetzt ist der Swell da, war es leider zu groß und zu overpowered und wir hatten Closeout-Party. Das hatte ich mit dem Alex, vorher schon gequatscht, weil der auf Sardinen wohnt, habe ich gedacht, der hat bestimmt auch Korsika-Erfahrung. Der meinte schon, so durch diese großen Swell-Pausen auf Sardinien gehen die Sandbänke weg. Und quasi du brauchst eigentlich einen Tag Swell, dass der Swell sich den Sand zurückzieht. So krass, und deswegen hat man so einen krassen Shorebreak. Und leider war das der Fall und wir hatten eine Closeout-Party und ich hatte halt alle Karten auf diesen einen Strand gesetzt, hatte mir da einen Campingplatz bucht und dachte dann konnte ich auch nicht mehr moven, weil der nächste Strand wäre eine Stunde weiter gewesen, der wahrscheinlich Potenzial gehabt hätte. Und dann dachte, okay, ja, ich gehe mal auf morgen früh, weil in der Früh war dann der Swell so auf 1,5 Meter angesagt und dachte mir, ja, okay. Bis dahin hatte tatsächlich der Strand sich auch gut Sand zurückgeholt, hab dann eine First Light Session mir angedacht, bin dann auch wieder rauspaddelt und war wieder Closeout Party leider. Schnell die Welle, es waren ein paar Laufen, aber die sind zu schnell entlang peeled. Also selbst mit meinem Turbo, also dieses Twin Fin, was ich dabei hatte, ist wirklich eine Rakete. Boah, es war so schwer und mein Board sah aus, ey. Ich habe das Board in der ersten Session ever komplett demoliert, weil es das andauernd in den Sand reingrammt hat. Das ist komplett am Sack, ey. Das schaut aus, wie wenn ich es ein Jahr lang surf, weil ich halt unbedingt wollte, dass ich eine geile Welle catche. Ich habe so viel Sand gefressen. Die Leute am Strand hatten schon Schiss. Mich hat auf dem Rückweg eine angequatscht. Mal so, das war schon gefährlich, was du da gemacht hast. Ich dachte so, ja, ich glaube, das war echt nicht so ungefährlich.
mit dem Pipo im Closeout.
Ja, genau, da hatte ich ein, zwei ganz witzige. Da hatte ich ein bisschen Glück und konnte mich zumindest in so Closeouts reinschmeißen. Da war dann quasi kurz im Tunnel und konnte dann wie nach hinten durchtauchen aus dem Tunnel, weil die Welle war so hohl. Wir hatten übelsten Offshore. Das war halt alles, was scheiße war. Großer Swell, Offshore, scheiß Sandbank. Mit Onshore wäre es vielleicht eher noch ein bisschen gelaufen.
Ja,
es war zu clean für die schlechte Sandbank leider.
Okay, ist auch krass,
ja. Ja, ist ein bisschen schade.
Wirklich. Ja, eigentlich aber super geile Bedingungen, ne, so von den...
Mega groß, mega alles, mega Power, mega alles. Aber es ging leider echt scheiße. Aber ich habe dann relativ schnell die Zelte aufgebrochen am nächsten Tag. Bin dann direkt 8 Uhr, 9 Uhr, wo der Camp, wo der die Rezeption offen hatte, bin ich abgereist, weil leider war das so ein Campingplatz, da konnte man nicht vorab blechen. Weil normal habe ich immer, ich bleche immer vorab, dann kann ich ja um 5 Uhr mich verpissen.
Ja, ja.
Und dann hatte ich Glück. Wir sind auf einer Klippe gefahren und ich schaue runter und sage, Alter, ich habe so einen Peel da gesehen. Und Mia hat dann Gott sei Dank, hat direkt auf Maps geschaut, hat mich hinnavigiert. Wir sind hin und das war echt geil. Ich hatte eine mega geile Session. Danach habe ich auch ein Wellenvideo, das können wir dann auch auf Instagram teilen. Mega geile Wellen. Es waren drei Sandbänke, die liefen relativ mellow, aber es war geil. Ich konnte endlich mal das asymmetrische Board spüren. Also war ultra viel Offshore, super clean. War Schulter hoch oder so, teilweise Kopf hoch, mal so ein paar Sets. Leider nicht hole, es war eigentlich meine Mission mit dem Shortboard. Ich habe mir gedacht, boah, bei den Conditions muss man eigentlich was Holes finden, aber leider war es nicht der Fall. Und es war echt ganz geil, da war ich da ganz allein drin, aber ein Nachteil, den ich festgestellt habe, Badezonen sind mit Bojen abgegrenzt. Dann haben wir wieder das typische Problem, wie wir hier an der Nordsee oder so ja auch oft haben, dass man echt Slalom um die Bojen fährt.
Okay, und das ist natürlich scheiße, ja.
Das war so ein bisschen bitter. Und eine Welle, die beste, war quasi mehr oder weniger der Peak war so ein Meter links von der Boje und dann quasi rechts von der Boje lief die weiter. Aber rechts von der Boje war so eine flache Section. Heißt, um einzusteigen, musste ich immer planen, dass ich paddle und um die Boje rumsurf. Und das hat mir teilweise quasi, war mein Fokus so arg da drauf, dass ich dann manchmal zum Beispiel irgendwie zu tief im Bottom-Turn war und dann konnte ich die Mellow-Section nicht überbrücken. Zu klein, aber alles easy. Weil
das wird mich aber auch abfacken, ey. Alle Hände da und Köpfe und Gehirnzellen damit zu tun, überhaupt denn vernünftig reinzukommen. Und dann musst du noch auf die Boje achten. Ach, scheiße, ey.
Ja, habe ich Gott sei Dank in St. Peter, wo man ja nicht surfen kann, habe ich dann quasi beim Paddeltraining, musste ich ja auch mal um die Bojen rumsurfen. Dementsprechend habe ich schon viel Learnings gehabt. Da habe ich nämlich viele Boards zerlegt in den Bojen. weiß auch nicht, habe da irgendwie so ein Talent dafür. Aber dann ging der Tag eigentlich ziemlich geil weiter. Ich bin dann noch weitergefahren. Ich hatte mir vorher eine Karte zeichnet, die ich dir ja auch geschickt habe. Anhand vom Stormrider und von einem anderen, was ich weiß gar nicht, was das für ein Surfguide war, den ich noch hatte, wo auch Corsica drin war. Und bin dann so die Buchten runter abgefahren, weil Mia war eh müde. Ich habe gesagt, ey, leg dich hinten rein, ich fahr mal. Und dann sind wir einfach mal so abgefahren. Ich bin einfach die Küstenlinie entlang gefahren, so 2 Stunden lang ungefähr. Und dann auf einmal auch ein Spot, der war im Stormrider, also wer den hat, dann findet man den, ich verrate aber nicht, weil der war ziemlich geil, war ein rechter Point Break mit Channel raus an so einem, also man konnte quasi seitlich an so Felsen rauslaufen, musste 5 Meter paddeln und dann war man am Break und die Welle lief jedes Mal in so einen Channel rein, da waren aber dann auch so 5 bis 10 Leute. Aber Level war recht low, das war ganz geil. Also es war ich ein so ein Old Dog, der einen soliden Surf gehabt hat und ein kleiner junger Ripper mit so einem kleiner Kiddie, der übelst abging, auch mit dem Kiddie Shortboard und so. Also echt, ich glaube, der war auch, also einer, der draußen war, hat wie sein Coach gewirkt. Der hat ihm immer Tipps gegeben, also vielleicht irgendwie ein lokaler Competition Kiddie Nachwuchssurfer. Hat so gewirkt, muss ich zugeben. Also so hat es so den Anschein gemacht. Und das war eine geile Welle, geile Session. Ich habe dann auch, bin auf Nummer sicher gegangen, habe mein 7-6er Belly Single Fin Board genommen. Das ist mein Lieblingsboard, das ich mir geshaped habe. Und habe dann einfach eine geile Session gehabt. Rechte, also bei mir dann quasi auf der Backhand. Es war richtig schön, die Welle war super mellow, super groß, super satt. Also die Welle lief auch relativ deep in so eine Bucht rein, deswegen konnte sie sich richtig sammeln. Die war einfach so richtig lesbar. War eine echte schöne Welle, muss ich sagen. Und war so ein bisschen über Schulter hoch. Ich würde sagen, so 300 Joule oder so im Ozean drin. Also geile Session. Es war dann so eine rechte. Ich hatte anfangs ein bisschen Probleme, mich in der Hierarchie des Lineups einzuordnen.
Okay.
Saß einen Ticken tiefer, dachte mir, ich hole mir die Abstauber. Aber leider gab es nicht so wirklich Abstauber, weil die Welle zu perfekt war. Also der Abstauber war leider nicht möglich, der da so mal so durchrutscht. Dementsprechend musste ich mich dann halt an Peak platzieren. Hab mich dann einfach an der Flanke vom Peak platziert und hatte dann manchmal Glück, dass die erste Section geclosed hat und ich dann an der Schulter quasi einsteigen konnte. Das war ganz cool, weil dann quasi wurden die am Peak waren, geclosed und ich konnte dann
einmal
rein.
Clean-up. Und
ja, das war ganz geil. Ja, da habe ich teilweise, manchmal kam Clean-up-Set durch, das war ganz geil. Ich habe dann alle abcleanen lassen, weil die alle fleißig drauf zupaddelt sind und ich habe dann die gegrabt. Weil jeder drauf spekuliert hat, dass sie läuft. Kann ich ja verstehen. Wenn ich da wohnen würde, würde ich vielleicht auch drauf spekulieren, dass die Bombe läuft. War aber echt eine coole Session. War dann auch meine letzte Session tatsächlich, weil dann begann mehr oder weniger die Odyssee leider. Wir sind dann von da wieder rüber an die Ostseite, weil dort ein kleiner Swell angesagt war und ich eigentlich gehofft habe, dass ich eine Pipo-Session haben kann. Und weil wir uns halt schon platzieren wollten für die Fähre, weil quasi der Weg ist halt immer so lang und wir haben gesagt, oh, wir haben jetzt keinen Bock, 5 Stunden durch Korsika zu bügeln, da dann irgendwie voll fertig auf die Fähre, die ging um 2 und so, und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir an die Ostseite und haben wir einen sehr schönen Strand gefunden gehabt, ganz unten am Eck gibt es so schöne Kiesstrände mit blauem Wasser, den wollten wir nochmal sehen. Ja, und da war der Swell tatsächlich da, aber leider hatte ich eine Panne mit dem Bus. Da ist mir dann die Feder gebrochen auf dem Weg hin. Und sehr blöd gebrochen. Also die hat sich quasi halbiert. Oft bricht nur so ein Ring raus oder das Ende bricht gern ab bei Federn. Also wer es nicht weiß, ich bin Automechaniker. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich mache da wildes Zeug, was ich in der folgenden Erzählung bringe. Und ja, das war dann schade, weil die Wellen waren echt da. Also hätte ich wieder, wie auf mal Sardinien, weil die Folge gehört, hatte ich auf der Ostseite Glück, hätte ich auf Korsika wieder das Glück gehabt, Ostseiten-Swell zu haben. Das war alles dieser Hitzewelle geschuldet, weil auf einmal halt dann die Abkühlung kam und dadurch kam ganz weirde Winde. Ja. Das war ganz geil. Auf einmal war halt richtig was los auf dem Meer. Das war echt cool.
Ich habe das auch gesehen, Wetterberichte auch gehört, was da los war, teilweise auf dem Mittelmeer auch so irgendwo. Ja, habe ich mitbekommen, so am Rande, ja.
Okay. Ja. Also da hat mir dann quasi die Hitzewelle oder der Abriss der Hitzewelle ziemlich in die Karten gespielt. Ja, aber dann begann halt die Odyssee. Dann hieß es erstmal irgendwie Schlachtplan zu machen. Wie kommen wir überhaupt zu Heim? Mal kurz erstmal ziemlich Panik gehabt. Mein Vater hat mich Gott sei Dank dann wieder runtergeholt. Der ist da immer ein guter Rat, weil der ist zwar kein Mechaniker, aber wir haben ja eine Fahrzeugbaufirma, deswegen ist er auch vom Fach. Und dann ging es auf den Campingplatz leider. Sehr schön, direkt am auf dem Strand sogar. Das war echt ziemlich cool. Also ich habe aus der Heckklappe habe ich sowohl Meer als auch Ostseite Sonnenaufgang beobachten können. Mhm. Aber musste dann halt auf dem Campingplatz die Karre zerlegen hinten. Und ging es richtig ab. Ey, das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ey, ich habe da wirklich was gemacht. Aber das eigentlich, also es war echt geil. Ich muss selber ein bisschen lachen.
Das klingt auch jetzt ein bisschen konfus gerade.
Das war so ein bisschen African-Style. Ja, ich habe dann wirklich so ein, weil die Feder sitzt auf so einer Passung und da die unteren Ringe fehlen, fehlt das Stück, das auf der Passung sitzt. Heißt, ich musste was bauen, das die Passung breiter macht. Und dann habe ich wirklich ein Treibholz zugeschnitzt und zugesägt auf dem Campingplatz. Ich habe geschwitzt, Alter, und habe dann eine Passung gebaut und habe dann mit einer Wäscheleine, später dann noch mit einem Spanngurt, also
Spanngurt
niemand das Schrecken.
Ich habe ein Foto, glaube ich, gesehen, ja.
Ja, mit einer Wäscheleine die Feder an den Querlenker festgemacht, dass die bei einem Ausfedermanöver, weil die jetzt ja nicht mal lang genug ist, nicht aushaken kann und quasi mir rausspringen und ins Rad. Und das mein großes Glück war, ich habe hinten ein Gewindefahrwerk in meinem Bus, weil ich mir eben immer freihalten will, je nachdem, wo ich hinfahre, dass ich ihn höher und tiefer schraube, weil manchmal ist tief halt geil wegen den Höhenbegrenzungen. Da kommst du ja wirklich dann manchmal auf diese 2-3 Zentimeter an beim VW-Bus. Mit Dachträger, jeder, wo einen hat, kennt das. Dann konnte ich die Seite, das Gewindefahrwerk halt auf volle Lotte runterschrauben, also hochschrauben quasi. Also die Schraube runter, aber das Auto geht hoch. Und das war mein Glück. Die Feder hat echt ganz gut gehalten. Ich hatte aber halt keinen Federweg mehr. Heißt, ich musste mir auch noch einen Gummipuffer bauen, dass nicht die ganze Zeit der obere Bumper und der untere am Auto, man hat ja so eine Federwegsbegrenzung mehr oder weniger einbaut, aber dass es nicht die ganze Zeit draufschlägt, habe ich mir noch mit Anti-Rutschmatten so einen Gummipuffer dazwischen gebaut. Da habe ich mir so einen super Glue im Baumarkt gekauft, ey, und habe ganz viele Anti-Rutschmatten übereinander geklebt, die ich zufällig dabei hatte. Und habe noch eine Anti-Rutschmatte unter die Feder mit Kabelbindern hingemacht, dass die nicht so verrutschen kann und so. Und ich bin heimgefahren. Ich habe dann zwar versucht, in der Schweiz über Mias Mama, weil die dort ja wohnt, eine Feder aufzutreiben, aber es war mir zu teuer. Die wollten nämlich 140 Euro für eine Feder, was ich jetzt für die Tuning-Feder quasi gezahlt habe, die für mich baut wird nochmal. Dementsprechend war es eine gute Entscheidung. Und hat gehalten, war aber halt echt voll der Scheiß. Ich bin halt so 70 maximal gefahren, mal 80 vielleicht.
Und das von Korsika nach Augsburg quasi, ja.
Ja, war halt echt ein weiter Ritt. Wir haben halt echt, ich habe halt Gott sei Dank das Glück und Privileg, dass Mias Mama in der Schweiz wohnt und auch noch Zugang auf so eine Ferienwohnung hat, dort in den Alpen. In der italienischen Schweiz. Und da haben wir dann Gott sei Dank noch einen Zwischenstopp machen können auf dem Heimweg. Das war so ziemlich halbe Strecke. Es war ganz cool, weil dann konnte ich nochmal das Auto aufbocken. Da gibt es einen schönen Hof. Konnte nochmal gucken, sitzt alles, passt alles. Konnte nochmal meine Konstruktion nachjustieren. Und war ein wilder Heimritt, muss ich zugeben. Dadurch wurde ich halt nicht müde, das war ganz gut. Also ein bisschen blöd, weil wir sind dann halt auch nur über die Nacht gefahren. Ich wollte niemanden auf den Sack gehen mit meinen Gurke und.
Ich sag ja mal, ich bin ja großer Befürworter von Tempolimit in Deutschland, aber 60, 70 ist dann doch ein bisschen.
Ja, voll, ey. Ich habe auch einige Hupe und so bekommen, aber ganz ehrlich, Landstraße wäre der Horror gewesen mit diesen ganzen Speedbumps, was die immer reinbauen und den ganzen Kreisverkehren. Stimmt. Im Kreisverkehr ist er erbrochen quasi durch das Neigen. Deswegen, also für mich gab es keine andere Option außer Autobahn. Hab mich dann halt an so einen langsamen LKW immer hinten hinkangen. So, weil es geht ja viel bergauf, dann fahren die ja teilweise 60, 70 und so und da habe ich mich dann immer so hinten hin pflanzt und in der Schweiz bin ich relativ viel Landstraße gefahren, weil die läuft ganz gut, da gerade so der San Bernardino Pass hoch und so. Beziehungsweise da ist aber Gott sei Dank auch die Ferienwohnung da, San Bernardino hoch Richtung Davos. War alles wild und deshalb auch jetzt quasi der ganze Struggle mit der verspäteten Folge, weil ich musste halt erstmal, wir müssen dann über 2-3 Tage heimgefahren, ich glaube es war im Endeffekt 3 und muss dann erstmal jetzt die ganzen Teile organisieren und reparieren und mein anderes Auto, es macht gerade aufwachsen und könnte man lang ausholen, aber ey, ich muss sagen, hat mich mal wieder bestätigt, dass man eigentlich aus einer Panne auch eine schöne Zeit machen kann. Es war irgendwie auch eine schöne Zeit und irgendwie gehört es doch auch dazu, oder? Wenn man mit einem Van zu einem Surftrip fährt, mit einer alten Karre, mein Bus hat 600.000 Kilometer drauf, ja.
Letztendlich muss sowas irgendwann mal passieren, ne? Wenn das jetzt bei jedem Urlaub passiert, dann würde ich mir überlegen, was zu ändern, aber so, ja, irgendwie.
Ja, wer die Norwegen-Folge gehört hat, hatte ich ja auch eine Panne, die aber auch lösbar war und so sieht man ja, man kommt irgendwie immer weiter. Also das ist das, man kommt immer weiter. Was ich krass fand, wir waren auf einem Campingplatz mit sehr vielen Deutschen, dann, keine Ahnung warum, fand ich ein bisschen weird, hat mich auch ein bisschen genervt, weil mich jeder verstanden hat. Ich habe da mit 2 Wagenhebern, weil ich musste den Querlenker ja ablassen und so. Und also das sah auf jeden Fall wild aus, was ich da gemacht habe. Mehr Holzbretter am Strand gesammelt, dass ich den unter den Wagenheber, dass der nicht so einsinkt in dem scheiß Sand und so. Meinst du, da hätte ein Mensch Hilfe angeboten? Das fand ich schade und schwach. Muss ich leider zugeben. Also gerade so unter Campern und Dort waren auch viele Leute mit alten Autos und so. Und dachte ich mir so, ey, wenn du in der Situation wärst und ich komme da vorbei und ich biete dir keine Hilfe an, ist doch scheiße.
Ja, das stimmt zumindest. Also, ne, dass man jetzt da nicht seinen Urlaub mit Helfen verbringt, klar, aber...
Ey, da waren so viele Leute, ich sag's dir ehrlich, die saßen den ganzen Nachmittag, wo ich da geschraubt habe, vor ihrer Karre und haben einfach nur im Schatten chillt.
Ja.
Also die hatten nichts zu tun, die hatten keine Kinder, nichts. Ey, dann, also jetzt, ich will niemanden tschatschen, aber ich war offensichtlich ein Deutscher. Auf meinem Dachträger ist ein deutscher Spruch drauf. Dementsprechend, ich weiß es nicht. Ich finde, für mich gehört sich das, dass man mal so, ey, kann ich dir was helfen? Ist alles gut? Nachhinein hätte ich das gewusst, ey, ein anderer Automechaniker, der eine Werkstatt hat, aus meinem Heimatkaff, den habe ich auch auf der Fähre getroffen. Und der war 20 Kilometer von mir weg. Und er hatte auch alles Mögliche an Werkzeug dabei. Ich hätte den einfach anrufen können. Das ist nämlich einer, der mit meinem Papa immer so Oldtimer-Stuff macht.
Das wäre wohl gut gewesen, ja.
Oh Mann, hätte ich das gewusst, das wäre im Nachhinein voll praktisch gewesen, weil der wäre die perfekte. Ich hätte einfach, also ich hätte wirklich eine helfende Hand vertragen können. Und mir hat einfach die Kraft nicht, muss ich zugeben. Man musste da echt so ein bisschen rumwuchten und rum den ja, Dämpfer raus. Nee, klar, der war übel verklemmt. Und da dachte ich mir auch so, also das hat man doch gesehen. Ich war wirklich mit Händen und Füßen, ich habe mich mit den Füßen weggedrückt und so. Das fand ich echt schwach, weil jeder hat mir zugeschaut. Jeder hat zugeschaut und keiner hat geholfen. Und das dachte ich mir so, boah, was geht ab? Also,
ja
echt unschön. Und da muss ich wirklich, also, finde ich, also ich helfe da immer, muss ich zugeben. Wenn ich wo vorbeifahre und ich sehe, ich kann da helfen, ich frage zumindest so, die meisten sagen eh nein. Aber ich habe schon öfter am Seitenstreifen angehalten, kurz Fenster runtergelassen, ey, braucht ihr Hilfe, alles gut, ich bin Automechaniker. Und oft kommt dann, nee, ADAC ist eh schon gerufen oder nee, alles in Ordnung, wir haben schon XY gerufen, aber es gibt halt nichts Schlimmeres, wie in einem fremden Land zu sein. Vor allem auf einer Insel, da ist eine super schlechte Ersatzteilversorgung. Ich habe nämlich geschaut, ob ich dort eine Fähre herbekomme. Es hätte dauert leider.
Ja.
Und die Fähre war schon bucht und ich wollte eine 250€ Fähre in Sand setzen. Nee, aber das ist vielleicht, war so mein, wo ich mir auch dachte, so ein kleiner Schlussappell hier für die Folge. Boah, ich glaube, man sollte einfach schon helfen. Also es tut mir echt leid, das hat mich zum, das war so eine blöde Situation für mich. Jeder saß rum und guckte einen dumm an, wo ich mir denke, was tut dir, was wäre doch cool, wenn du kurz mal fragst, so, alles cool, kann ich dir helfen? Jeder hat doch irgendwas. Ich hätte nämlich dringend einen Spanngurt braucht und gegenüber war einer mit so einem Defender, der so allen möglichen Schnickschnack dran hatte, so ein alter Defender. Und ich sag's dir, der hätte zu 100% einen Spanngurt dabei gehabt.
Ja.
Und hätte dem, ich wollte halt nicht betteln gehen. Da muss ich sagen, bin ich dann auch immer zu stolz. Ich gehe jetzt nicht betteln, so, hey, habt ihr mir einen Spanngurt? Weil ich bin halt am nächsten Morgen an den Baumarkt gefahren, hab mir halt einen gekauft und hab halt bis dahin gebankt, dass die Wäscheleine hält. Also der war so 15 Kilometer oder so, aber mein Gott, 15 Kilometer sind 15 Kilometer. Es waren auch 20 Minuten Fahrt. Der langsamen Geschwindigkeit. Ah, da finde ich schon so ein kleiner Appell, also gerade so unter Campern, ich würde nicht mal sagen unter Surfern. Boah, komm, wir sind doch alle im Urlaub, wir haben Zeit ohne Ende. Da kann man sich doch mal kurz helfen. Ey, mir wäre schon geholfen gewesen, wenn mir jemand ein kühles Glas Wasser gebracht hat aus seinem scheiß Kühlschrank, den ich auch nicht habe. Ehrlich, das wäre schon voll lieb gewesen, oder hätte mir einen Schokoriegel anboten, keine Ahnung.
Das nehmen wir mit als Appell auf jeden Fall, ja. Du hast recht.
Ja, nee, also ich finde, das ist ja gerade so als Podcast schon auch ein bisschen unsere, also man kann ja da schon auch manchmal so kritischere Themen ansprechen und vielleicht auch so ein bisschen appellieren. Und das ist mir wirklich wichtig. Also unter Campern helfen. Also immer helfen, aber gerade unter Campern. Jeder weiß, wie scheiße das ist, weil du hast kein Mobile Home, du hast kein Hotel, du hast kein Nix. Das Auto, das dich gerade vorwärts bewegt, ist dein Schlafplatz, ist dein Zuhause. Und wenn dein Zuhause liegen bleibt, ist doch scheiße, Alter. Denk mal, also ist doch richtig scheiße, weil gerade mit zwei Hunden kommst du nicht so schnell wo unter. Und wie kommen wir heim? Wir können nicht mal fliegen mit Hunden.
Ja,
also
eben, ja.
Das ist immer, das ist halt so mein Bumble immer, wenn ich sowas habe. Das war in Norwegen das Gleiche, da hat uns auch das Meer getrennt. Ich finde, wenn einen das Meer trennt vom Heimkommen, das ist richtig scheiße. Also mit viel Geld geht es bestimmt mit dem Taxi bis zur Fähre fahren und dann mit der Fähre aufs Festland und dann von der Fähre mit dem Taxi zum Bahnhof und dann mit dem Zug heim. Ist schon möglich, ja. Aber, das hat mich genervt. Ist mir gerade gegen Ende der Folge so wieder eingefallen. Dachte ich mir so, das muss ich unbedingt mal loswerden.
Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Bin ich ganz bei dir. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall klingt alles in allem trotzdem nach einer feinen Tour irgendwo, ne, mit dem Abschluss. Und dass jetzt zu Hause alles liegt und noch mehr dazukommt, ist natürlich fies. Ansonsten habe ich auf jeden Fall rausgehört, dass wir wohl mal eine Folge übers Paipo machen, wa? Und vielleicht laden wir mal hier den Sepp von Baltic Belly Boards ein. Der war ja schon mal bei den Kollegen aus Kuckhausen, ne? Aber
ja, mit Sepp bin ich auch im stetigen Austausch. Stimmt, den wollte ich noch erwähnen. Der hat mir nämlich auch geholfen. Ich habe den Sepp einiges gefragt, zwecks Dicke vom Paipo.
Ah, okay.
Zwecks wächst er das Ding und so. Also ich habe ihn so ein bisschen gelöchert. Er fand auch interessant, weil quasi meine Idee war ja, mit dem Paipo River zu surfen, was ich ja mittlerweile auch schon gemacht habe, was ziemlich gut geht. Das können wir dann in der Folge besprechen. Mhm. Und ich habe dem Sepp auch schon geschrieben, dass es ziemlich witzig wäre, einen Rapid Paipo zu entwickeln, weil ich finde ja, ich bin ja immer so ein bisschen, habe ich ja schon öfter gesagt, ich finde immer die Flusssurf-Szene sehr eingefahren in ihre hässlichen Shortboards. Dementsprechend wäre es echt ein witziger Appell. Ein witziges Ding. Und es geht echt gut, macht Spaß. Vielleicht, vielleicht kommt da mal was zustande. Und danke nochmal an den Sepp natürlich. Also, wer ein Paipo will, der Sepp hat da immer witzige Dinge, hat auch Bellyboards, was ja minimal anders ist. Mal so ein bisschen Werbung einbauen kann man da schon mal an der Stelle. Ich baue euch natürlich auch gerne ein Paipo. Also von dem her, gell. Aber
wir fassen das Thema demnächst nochmal näher auf. Vielleicht finde ich auch ganz cool. Ich hatte ja auch mal eine kurze Bodyboard-Erfahrung bei Diana Welle.
Und stimmt.
Hat es ja auch schon mal mehr mit, aber schon ewig her. Aber ja, eigentlich eine super geile Sache. Gerade mit diesen Close-Out-Wellen, was du beschrieben hast, denke ich auch immer, jetzt müsste man sowas haben. Das ist ja jetzt, da hättest du zumindest noch einen Spaßfaktor drin. Dann, ne?
Ja, das nächste Mal, wenn ich hier runterkomme, schobel ich dir eins raus. Das Ding ist gleich, ist halt keine Stunde da, das denkst du.
Okay, gut, also ja.
Dem,
ja. Alles klar. Ja, du, dann ich muss tatsächlich auch los. Ich muss heute mit meiner Family in den Freizeitpark, obwohl ich eigentlich huste und schnupfe und bin froh, dass du so viel erzählt hast. Ansonsten wäre hier heute viel Husten und Schnupfen auf der Tonspur, glaube ich, gewesen meinerseits.
Ja, langer Monolog meinerseits, aber ich hoffe, es hat trotzdem gemundet oder geohrt. Geohrt eher.
Geohrt hat Korsika Ort immer, kenne ich ja. Schöne Insel auf jeden Fall, aber ja, man kann auch kritische Sachen erwähnen.
Apropos eine Sache abschließend noch. Ich hatte vom Surfen mal wieder Wasser im Ohr. Von dem her, wenn ihr jetzt gerade im Sommer surfen geht, haut euch Surf-Ears rein, ohne Scheiß. Ich hatte übelste Ohrschmerzen wieder, weil ich hatte drei Sätze Surf-Ears dabei. Weil ich drei Sätze besitze, für jedes Auto eins. Ich dachte, wir nehmen alle mit und ich hänge in jedes Auto vom Auto so ein Ding hin. Ich habe keins benutzt. Von dem her, wenn ihr gerade surfen seid, geht, haut euch die Dinger rein. Es gibt nichts Ärgerliches, wie drei Tage flach zu liegen wegen Ohrschmerzen. Was dann auch noch gleichzeitig auf dieser scheiß Heimreise war.
Oh,
also nicht nur, dass die Karre verreckt ist, sondern nein, ich hatte Ohrenschmerzen.
Halleluja. Ja, okay. Gut, ja, das können wir auch noch. Hatten wir ja schon mal eine Folge zu dem Thema. Gerne darauf nochmal zurückgehen. Ja, dann gute Besserung uns allen. Genau das meine ich.
Und wir geloben wieder pünktlichere Folgen in der Zukunft.
Ja, wir nehmen den Sommer einfach mal so ein bisschen als unangekündigte Sommerpause, denke ich. Und eigentlich jetzt gerade, wo du die Message rausgelassen hast, würde ich dich auch gerne in die Landlog-Folge mit reinnehmen jetzt noch. Von daher mal schauen, wie wir es machen. Erstmal liebe Grüße nach Hause und alles Gute für euch als angehende Family.
Eieiei. da wird einiges an Family-Content auf euch zukommen, du.
Alles klar, bis dann, ne?
Bis dann, Benny.
Naja, prima, Kelly, tolle Idee. Zwei Surf-Podcaster berichten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren davon, dass sie auf Korsika waren und keine Wellen bekommen haben. Und was planst du für uns? Einen Sommersurf-Trip nach Korsika. Alles flach. Nicht dein Ernst, echt. Fehlt nur noch, dass gleich unser Outdoor in Flammen aufgeht. Ach komm, Slater, leg dich mal ab. Da kommt bald was. Da ist ein Swell angesagt, sag ich dir. Eine Woche lang schauen wir uns jetzt mal gemütlich die Insel an, weil hier gibt's eine ganze Menge mehr zu sehen als nur Wellen. Und dann wird gesurft, ich versprech's dir. Wie willst du mir das versprechen? Bist du Neptun oder was? Oder Poseidon oder irgend so ein Dude? Ja, so ähnlich. Pass auf, wir beschwören jetzt die Wellen voraus, indem wir uns hier einfach mal ans Ufer stellen, zusammen ein Herzchen formen. Das schicken wir an die neue angehende Surferfamilie raus, von der wir heute gehört haben. Und ich glaube, dass auch der Meeresgott das cool finden wird und uns demnächst Wellen schickt, right? Ja, okay, können wir ja in unsere Yoga-Session einbauen, die wir gleich am Strand machen, weil keine Wellen sind. Und dann nicht mal eine neue Podcast-Folge. Ach ja, Slaters kleine Welt. Schönen Sommer euch noch da draußen.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.